also man muss ja mit seinem Problem so leben, ne?
Wir haben alle, ja alle, ne? Alle jonglieren.
Aber schön ist es halt auch irgendwie nicht.
So, aber wann brechen wir aus? Und vielleicht, also vielleicht ist auch dieser Marathon-Trend oder dieser Laufen als Trend, vielleicht ist das ein Ausbruchsversuch. Dieses einfach so, weil wenn du läufst, das ist ja das, was ich festgestellt habe, ist dies, da ist nichts anderes. Also außer eine Milliarde Gedanken, wenn du nicht Podcast oder Musik hörst. Aber da ist nur diese Straße, da ist das Ziepen im Knie, was irgendwann weggeht und das war's.
Das mag ich halt und ich habe ja früher Kurzsprint gemacht, da ist es nämlich noch krasser. Also da hast du ja wirklich diese 100 Meter und was ich daran so geliebt habe, war dieser Instinkt. Weil du rennst los wie so ein Tier und du siehst nur rechts und links, ist da jemand vor dir und hinter mir und du kannst deine ganze Kraft so einsetzen, dass du schneller bist und das ist so ganz instinktiv und im Laufen hat man das ja auch in diesem bekannten Flow, dieser Runner's Flow. Mhm. Bist du in den reingekommen?
Nein, leider nicht. Ich habe heute ein Interview mit einer Person gemacht. Diese Art Interviews führe ich eigentlich nicht. Und zwar habe ich mit einer berühmten Person gesprochen, mit Maren Schiller. Jetzt werden vielleicht einige sagen, hä, Maren Schiller, ist das die, die hier das Glücksrad moderiert hat? Nee, Maren Schiller ist bekannt dafür, dass sie wahnsinnig authentisch Sportcontent auf Instagram macht. Und ich habe mit ihr gesprochen, weil sie auch eine Person, eine Protagonistin in unserem Film zum Thema Marathon und The Dark Side of das Marathon-Business ist. Und ja, das war ein sehr tiefes Gespräch, ein sehr besonderes Gespräch, das ich da mit Maren geführt habe, denn wir reden darüber, was eigentlich Sport und das manische Sporttreiben über unsere Persönlichkeit sagt. Wie Maren damit umgeht, dass sie eigentlich, seit sie denken kann, mit ja, drei Kriegsgebieten kämpft, auf drei Kriegsschauplätzen kämpft, nämlich der Kampf mit dem eigenen Körper, der Kampf mit der eigenen sportlichen Leistung und der Kampf mit der schulischen Leistung, die dann später ersetzt wurde durch die wirtschaftliche Leistung, also das, was man erreichen kann beruflich als Influencerin und als Content-Kreatorin. Wir haben darüber gesprochen, was eigentlich das beste Learning eines Marathons ist. Und ich will es kurz spoilen, weil nämlich der Weg dahin, wie wir darauf gekommen sind, sehr spannend ist. Wir haben festgestellt, dass die größte Lektion, die ein Marathon uns gelehrt hat, also sowohl mich als auch Maren, ist die Fähigkeit, einen Marathon abzubrechen. Und genau über all diese Dinge haben wir gesprochen. Das Gespräch beginnt ein bisschen fisselig, weil ich es auch nicht gewöhnt bin, mit Personen des öffentlichen Lebens zu reden. Aber nach ungefähr 8 Minuten, sagen wir mal so Einstiegsgefisseligkeit, wird aus diesem Gespräch eine ganz tolle Unterhaltung. Das verspreche ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Die ist so toll, dass man da was rausziehen kann, auch für sich selbst. Natürlich nicht auf der Qualität von einem Hotel Matze, aber lustig, in dieser Anmoderation höre ich sogar diese Melodie von Hotel Matze. Naja, ich wünsche euch viel Spaß, denn ich hatte sehr viel Spaß mit Maren Schiller. Dann habt ihr bestimmt auch sehr viel Spaß mit Maren Schiller und nehmt was mit. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Patreon. Und seit ich dieses teure Mikrofon nehme, flüstere ich ja so gerne auch immer, weil ich mich ja selbst über die Kopfhörer höre und es klingt dann immer so ganz, als wäre man nur noch zu zweit, also der Hörer, die Hörerin und ich. Und ich rede dem Hörer, der Hörerin ins Gewissen und sage, geht rüber zu Patreon, unterstützt unabhängigen Journalismus mit 3 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat. Und ihr bekommt dafür so wenig, dass ich mich manchmal ein bisschen schäme und denke, ich müsste mehr machen. Aber das Feedback der über 300 Menschen, die uns bereits unterstützen, ist, ey, mach nicht mehr, mach konzentriert gute Sachen. Mach einfach deinen Journalismus weiter. Und jeder dieser 300 Menschen sagt, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Leiste auch du deinen Beitrag, lieber Hörer, liebe Hörerin. Denn das hilft uns, hilft mir in dem, was wir hier tun. Und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt aber viel Spaß mit Maren Schiller. So, diejenigen, die jetzt gerade den Film gucken, weil es wird angekündigt, dass wir beide uns unterhalten in einem Podcast, sehen uns beide darüber reden, was Sportsucht ist. Und seitdem ist auch ein bisschen Zeit vergangen seit dieses Interviews. Es war im Sommer diesen Jahres und ich gucke auf deinen Instagram-Account und habe etwas vor einer Woche gesehen, da wollte ich fast streng sein. Du warst erkältet und gefühlt zwei Tage später bist du laufen gegangen.
Ja.
Und hast aber gesagt, das geht jetzt schon wieder. Aber eigentlich muss man doch 14 Tage warten.
Man sollte wirklich 14 Tage warten, aber ich nehme mir mal so viel Wissen vorweg, also dass ich halt so ein Gefühl habe in meinem Körper, weil ich Sport mache, seitdem ich 6 bin, dass ich wirklich das einschätzen kann, wann ich wieder trainieren kann. Also wirklich, weil ich habe sehr viele SportkollegInnen von mir früher erlebt, die eine Herzmuskelentzündung bekommen haben, weil sie eben zu früh wieder.
Ich habe so eine Angst davor. Ich habe so eine Angst vor
Herzmuskel.
Ich habe so eine Angst davor.
Ja. Und das Risiko würde ich nie eingehen. Also ich habe wirklich ein gutes Gefühl, auch wenn ich so die Treppen hochgehe und merke, ey, da geht mir noch gut die Pumpe, dann mache ich auch nichts. Und ich mache auch wirklich sehr, sehr viele Gehpausen. Mhm. Und was du da gesehen hast, war auch, glaube ich, so ein bisschen mit einer Kooperation, dass ich gedacht habe, so, ich muss das jetzt mal umsetzen, weil da war auch so eine Deadline. Aber ich bin nicht schnell gelaufen und gebe meinem Körper da wirklich auch Zeit.
Also, witzigerweise wollte ich nämlich genau darauf hinaus, sozusagen dieses, dass du für eine Kooperation, geil auch, dass ich dieses Gespräch einfach direkt mit so einem Vorwurf bin, gleich mit so einer Gemeinheit. So, das war richtig Spaß, jetzt gleich die nächsten 30, 40, 50 Minuten weiter unterhalten. Aber dieses, da ist mir dann aufgefallen, dass ich das krass finde, dass du Sport als Beruf hast. Also du bist keine Olympionikin, aber du musst eben sportlich sein, weil du eben damit dein Geld verdienst. Und habe mich gefragt, wie oft du dann eben in den letzten Monaten, Jahren schon hattest, so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich will eigentlich keinen, der Schweinehund, du musst ihn ja zweimal besiegen. Einmal für Sport, einmal für Geld verdienen. So, wie oft kommt es, dass du nicht mehr kannst?
Also der Schweinehund ist sogar dadurch bei mir so ein bisschen geringer geworden, weil es eher so eine Verpflichtung ist, weil es so mein Beruf ist. Also wenn es jetzt nicht jeden Tag so, also wenn es jetzt wirklich so mein Hobby wäre, da habe ich dann Probleme eher laufen zu gehen. Also da verliere ich, da muss ich mich mehr motivieren. Aber wenn ich weiß, ey, ich habe auch eine Abgabe und möchte auch ein gutes Produkt machen, also eine gute Story machen oder ein lustiges Video, da habe ich viel mehr Motivation dahinter mittlerweile, weil es einfach so mein Daily Business ist. Aber du hast voll recht, also es ist anstrengend und ich bin da auch abhängig von meinem Körper und muss auch wirklich mit Kunden aktuell, weil ich eine sehr stressige Phase gerade habe in meinem Leben, sagen, dass ich halt nicht jetzt das laufen kann, was ich angekündigt habe. Zum Beispiel jetzt irgendwie 42 Kilometer S-Bahn-Linien für irgendeinen Sport-Retailer, die mir jetzt sagen, ja, genau das wollen wir sehen, sondern dass ich dann sage, entweder, hey, ihr wollt, dass ich das so ein bisschen fake oder geringer halte, also wie es halt in Wirklichkeit ist, oder ich sage halt, ich bin noch nicht fit, aber ich mache was anderes draus. Und das ist mir halt, also daraufhin läuft es eigentlich immer hinaus, weil ich ehrlich zu meiner Community bin oder auch zu mir selber, dass ich sage, hey, es geht heute nicht, aber wir machen was anderes und laufen muss nicht nur immer genau die 10 Kilometer sein, die man im Plan hat oder die ich dann irgendwie jetzt angekündigt habe, sozusagen.
Hast du Angst davor, dass du so eine Deadline hast, dass du sagst, irgendwann geht es ja einfach nicht mehr? Ich meine, weil du belastest deinen Körper auch zum Beispiel, ich laufe auch gerne mittlerweile, aber du belastest den ja auch viel, viel mehr. Also deine Gelenke sind also wahrscheinlich so, also kennst du diese Gummis, die man so um so Einweggläser macht und wenn die so nach dem Sommer so brüchig und krönkelig werden?
Ja,
so stelle ich mir diese Bänder in deinem Körper vor, weil du die Seite 6 bist belastet.
Verschleiß.
Verschlissen.
Ja, wirklich Verschleiß. Also ich war auch bei der Charité letztes Jahr zu so einem Sportbelastungstest und da kam aber raus, also ich bin 29 Jahre alt, dass mein körperliches Alter erst 23 ist.
Mhm.
Also gut, das habe ich einfach mal als positiv wahrgenommen. Und also es ist so, dass dadurch, dass ich wirklich schon so lange Sport mache und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ich bin damit groß geworden. Also ich mache es, seit ich 6 Jahre alt bin. Ich habe schon früh angefangen mit Gewichten zu trainieren, aber mein Körper kennt auch diese Belastung, sodass meine Sehnen, meine ganzen Muskelstränge auch sehr viel abkönnen und also sich dem angepasst haben. Das ist jetzt, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zwischen den Menschen, die jetzt sagen, ey, Laufen ist gerade Megatrend. Ich steige da genauso ein wie Martin Schiller oder andere und ich möchte diese Umfänge laufen und dafür ist der Körper oft gar nicht ausgelegt und auch das Muskelwachstum auch innerhalb der Pubertät und so, das kann das gar nicht so richtig stemmen. Also du hast voll recht, da ist sicherlich schon Verschleiß da, aber auch eine gewisse Anpassung, die sich durch mein Wachstum so vollzogen hat.
Aber hast du Schiss, dass es irgendwann dazu führt, dass du bist jetzt 29, dass du dann mit 35 feststellst, so, ich kann das alles nicht mehr machen?
Absolut. Und das gab es ja auch schon. Ich hatte ja zweimal schon einen Ermüdungsbruch, einmal im Mittelfußknochen und einmal im Kreuzbein. Und im Kreuzbein, also es ist ein sehr dicker Knochen in der Hüfte, der hat es verhindert, dass ich ein halbes Jahr mich überhaupt bewegen kann in irgendeiner Form. Und da habe ich das auch gemerkt, wie mich das wohl auch beruflich einstrengt und so. Klar, also die Sorge ist da. Ich muss jetzt da ein bisschen präventiver werden, jetzt auch vielleicht mal schwimmen gehen, jetzt nicht nur immer in die Gelenke reinhauen und Alternativsachen machen, weil ich mir das natürlich nicht nehmen lassen möchte. So, gerade Marathon ist ja wirklich nicht gesund für die Gelenke und so. Es ist ja sehr viel Aufprall, geht damit einher. Und das, da möchte ich noch ein paar von machen und da jetzt mal schauen, dass man da eine gute Ebene findet.
Das ist krass, weil ich hatte jetzt ja meinen einen Marathon. Ich bin ihn gelaufen und habe es dann eigentlich so ab Kilometer 21 wirklich verachtet. So,
verachtet, ja.
Ja, mein Leben und diesen Lauf und die, meine Heimatstadt Berlin und die Strecke und ich habe alles daran gehasst.
Wir haben ja nur kurz geschnackt und ja. Du meintest so, so, das war viel zu voll und ja. Alles. Boah, ich konnte es voll verstehen.
Und du bist ihn ja dann nachts gelaufen,
genau.
Was ich eine ganz tolle Idee auch fand. Das fand ich wirklich, ich will es auf jeden Fall nächstes Jahr auch nachts laufen, weil ich diese Idee einfach so gut finde, weil es ist ja auch abgesperrt ab einer bestimmten Uhrzeit, ne?
Nein, also ein paar Strecken schon. Also da stehen immer noch diese Metalldinger,
ja.
die sind schon teilweise da, aber ja, richtig abgesperrt nichts, aber ist es nicht. Aber
es ist ja leer.
Es ist ja nichts los.
Ja.
Es ist ja wirklich nichts los und du hast ja trotzdem diese Linie auf dem Boden und es stehen schon diese Art Bierzeltgarnitur, diese Tische, die ja. Da für die Elite immer stehen. Ne? Die trinken und essen ja nicht das, was wir Normalos da so trinken, sondern das steht
du sagst
da,
mir nicht, dass dann das Kipchoge keine Banane isst auf
nein,
Kilometer?
Nein, der ist auch nicht das Power, das Powergel bei Kilometer 35, das ich glaube, da verzichtet der da drauf. Aber ja, also es ist schon relativ abgesperrt und cool fand ich halt auch so den Zieleinlauf, weil da wurde dann schon so alles gerade vorbereitet und ich kam genau ins Ziel, als die Leute so, die ersten so ankamen und die kamen viel zu früh, die waren schon so, da war so Startblock G oder H, die ja wirklich, also um 10.30 Uhr oder sowas starten, ja. Die waren ich glaube schon um 7 Uhr morgens da, als ich dann da ankam so, und war, haben sich schon so eingemummelt da, um sich warm zu halten, aber macht es, das war super geil, wirklich.
Was ist denn das, dass du sagst, ich will noch mehr Marathons in meinem Leben laufen. Weil was ist es denn, was dir dieser Marathon dann gibt, dieses über die Belastung hinauslaufen?
Ja, und dann auch, also Sport und Marathon generell einfach eine ganz große Selbstsicherheit. Also weil ich da über diese Belastungsgrenze hinaus, da fühlt man ja erst so ein bisschen diese Konflikte mit seinem Körper. Da bist du ja wirklich so, der Körper sagt nee und du, deine Willenskraft, die sagt ja, ja. Und da muss man dann Kompromisse finden. Entweder man läuft schneller oder langsamer oder hört halt auf oder man setzt halt sein Ziel durch. Und das hilft mir voll im Alltag, weil auch bei einer harten Intervalleinheit im Training, dieser Dopaminrausch danach, der gibt mir so Sicherheit, hey, du kannst es. Und ne, bleib bei dir. Und das ist sowas, was mir gerade im Alltag sehr, sehr viel Kraft gibt. Und Marathon hat da einfach eine gute Länge, weil sie so... weil es so eklig wird dann am Ende und dann wirklich genau ab Kilometer 21, deswegen fand ich witzig, dass du das auch so siehst, weil das ist bei mir auch ab da finde ich es richtig.
Aber das ist ja gemein, weil da ist noch eine Hälfte, du musst das gleiche nochmal laufen. Aber bis dahin war ich so krass gut drauf. So
ja, richtig genau.
So, wie geil, das ist so das Schönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay, ich hasse mein Leben.
So, genau, also bei mir geht das auch los, Kilometer 22 bis 29 ist so richtig ganz tief, weil du hast schon diese 21 in den Knochen, du hast noch nicht mal die 3 vorne, aber du weißt, es ist eine 4. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist, finde ich, ganz schlimm. Und dann läuft man ja auch in Berlin ja so ein bisschen, also es war ja so, es ist ein bisschen lost, die Strecke. Also
ja,
nachts war es noch mehr lost, dieser Platz des Wilden Ebers und so, das war irgendwie so Kilometer 27, wo du denkst, hä, wo bist du jetzt hier? Aber ich möchte es auf jeden Fall weitermachen, eben weil es gerade auch Trend ist und weil man im Zuge dieses Trends aber auch einen eigenen Trend erschaffen kann, weil es ist nicht immer nur dieses unter 4 oder einfach nur ins Ziel kommen, sondern ja, selber mal vermitteln, es geht nicht nur um das Sportliche, sondern auch, was das mental mit einem machen kann.
Das finde ich ganz interessant, dieses unter 4 Stunden, das ist mir zum Beispiel so krass egal geworden über dieses Training.
Ja,
also ich bin 4:30 dann gelaufen und vor einem halben Jahr, als wir uns getroffen haben, wäre ich enttäuscht gewesen, weil ich dachte so, ich muss das unter 4 schaffen, aber irgendwann habe ich realisiert, für wen?
Ja, für wen und für was?
Ja.
Ne, das ist ja auch, das kam wahrscheinlich auch ganz oft bei dir im Kopf, oder?
Ja.
Weil das merke ich dann, das habe ich dann auch ganz, für was mache ich das jetzt gerade? Oder warum gehe ich nicht einfach?
Ja.
Das hatte ich dann auch, habe ich auch. Und denk mir dann
das ist
auch
beruhigend,
so,
auch dass du das.
Nee, alle, glaube ich. Also und vor allem dann auch noch so dieses ganz oft, ey, du hast dafür Geld bezahlt. You paid for it. Das ist ja auch ganz oft dieses Schild, was man da am Straßenrand sieht, so, oh ja.
Nicht selten stehe ich an der Kasse in einer Kaufhalle und habe riesigen Hunger. Habe also schon mal einen Fehler gemacht, bin mit leerem Magen in die Kaufhalle gegangen. Aber ich habe mittlerweile nicht mehr das Problem, dass ich dann das halbe Sortiment kaufe und Quatsch kaufe. Nein, ich weiß, es gibt ja Koro. Und zwar den veganen Proteinriegel, den ich mir wirklich regelmäßig kaufe, wenn ich großen Hunger habe. A, weil ich glaube, dass ich mir damit was Gutes tue. Und B, weil er vegan ist. Und ich weiß eben, dass viele Produkte von Koro qualitativ hochwertig sind, dass sie innovativ sind und dass es vegetarische und vegane Produkte gibt. Und viele davon eben in einer tollen Bio-Qualität. Und es gibt sie in Großpackungen. Zu den Großpackungskäufern gehöre ich noch nicht, denn ich greife ja immer, wie ich schon sagte, an der Kasse zu. Aber wenn ich mich dann irgendwann mal entscheide, Großpackungen zu nehmen, vermeide ich ja Verpackungsmüll. Und das ist ja unser aller Ziel. Und ich finde auch ziemlich cool von Koro, dass sie transparent kommunizieren, also was sie machen. Wie zum Beispiel, dass sie viele ihrer Produkte direkt vom Hersteller bekommen. Ich finde richtig gut, dass sie sagen, dass viele Produkte eine gesündere Alternative sind, aber sie sagen auch, aber nicht alle unsere Produkte sind gesündere Alternativen. I'm looking at you, Pistaziencreme. Und wer jetzt Pistaziencreme kaufen möchte oder veganen Proteinriegel oder die Energy Balls, die ich auch sehr mag, der kann auf koro.com gehen und mit meinem persönlichen Gutscheincode beziehungsweise mit eurem persönlichen Gutscheincode Tilo. Dafür gibt es 5% Rabatt und ich würde sagen, geht auf koro.com, tobt euch aus und nascht und snackt. In Zeiten wie diesen einfach mehr naschen, mehr snacken. Aber das ist das, wo ich dich verstehen kann, weil es ist irgendwie so, man hat irgendwas geschafft, was irgendwie niemand braucht. Also niemand braucht, dass du 42 Kilometer rennst. Mhm. Aber man hat was geschafft, was man nicht denkt, dass der Körper das kann. Also in meinem Fall ist es zumindest so, dass ich hätte nie gedacht, dass ich jemals 42 Kilometer renne. Weil ich bin auch nicht stehen geblieben, nur zum Wasser trinken, weil das habe ich nicht.
Ja, das kann ich auch nicht. Also ich würde mich so.
Ja, ich habe es einmal versucht und hatte dieses klebrige Mortenwasser, klebte dann überall.
Oh Gott, ja.
Das war, oder ja. Ich bleib kurz einfach, ich gehe kurz zum Trinken und dann renne ich weiter.
Das ist ja auch oft stressig, ne? Dann da. Also ich bin auch mal im Startblock weiter hinten mal gestartet und dann liegt ja auch schon unglaublich viel Müll auf dem Boden. Alles klebt, viele rennen nicht rein, weil sie ja dann sagen, ey, nee, ich möchte ja nicht 20 Sekunden stehen bleiben. Boah, ich kann's. Jetzt fragt man sich wieder, warum macht man das eigentlich?
Ich habe lustigerweise, um das kurz diesen Bogen noch zu schließen, für mich jetzt beschlossen, ich will nur noch Halbmarathons laufen und ich will sie auch wirklich laufen außerhalb von irgendwelchen Wettbewerben und von dem Generali-Sportrennen um Weißen See. Ich habe einfach so, ich nehme ja so Rundläufe. Also ich fahre jetzt zum Beispiel in Urlaub nach Südostasien auf eine Insel und der ist tatsächlich einmal um die Insel rum genau 21 Kilometer. Und ich habe jetzt in meiner Trainings-App eingestellt, ich will jetzt diesen Halbmarathon laufen.
Ja, das ist doch super. So, da musst du nicht hin und her laufen, weil das ist ja auch oft immer so ein psychisches Ding. Ich hatte mal auch irgendeinen Halbmarathon, da musste man, ich glaube, 4x5 Kilometer Runden laufen. Das war auch mental die absolute Hölle. Deswegen, sowas ist super. Ich finde, Halbmarathon ist auch so, das ist optimal, weil du kannst vorher auch, wenn du vor allem eine Reise machst, kannst du auch noch was machen, weil beim Marathon ist man so, ja, beim Citytrip machst du jetzt keine 40.000 Schritte durch eine Stadt, weil du musst dich ja schon, danach bist du auch komplett im Arsch, hast total hohe Reisekosten, weil ja alle da sind. Ja, schwierig, aber Halbmarathon finde ich eigentlich immer super, weil du das mal eben so machen kannst. Aber ich glaube, das kickt nicht mehr so viele, weil theoretisch kriegt es so jeder irgendwie hin. Ich würde ja gerne so 30 Kilometer einführen, weil das ist so, finde ich, so Top-Distanz, so eine super Distanz. Einfach so ein 30-Kilometer-Wettkampf.
30 war ja mein längster Lauf, ist, glaube ich, das langweiligste für die Hörerinnen und Hörer. Das ist so wie Leute, die LSD genommen haben, darüber erzählen, wie ihr Trip war. Das kann keiner nachvollziehen.
Was erzählt der?
Komm, zurück zu den ernsten Themen des Lebens. Wir haben ja, jetzt wird es richtig ernst, wir haben ja in dem Podcast, in dem Interview auch über diese Sportsucht gesprochen, zu der du dich ja auch bekannt hast.
Ja.
Was ich bei dir nicht verstehe und bei Sportsucht im Allgemeinen ist, ich war mal zigarettensüchtig und weiß, wenn ich jetzt wieder eine Zigarette in den Mund nehme, bin ich sofort wieder zigarettensüchtig. Wie kann man sportsüchtig sein und danach weiter Sport machen?
Sehr, sehr gute Frage, weil ich bin auch absoluter Suchtmensch. Ich werde auch ich werde super schnell, also wenn ich auch einen Song höre, dann ganz, ganz viel beim Laufen auch, dann ist es immer so dieses eine Ding, was mich dann so kickt, vor allem halt so körperlich. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass mein Körper mir öfters jetzt mal diese Grenzen aufgezeigt hat, dass es sogar auch von meiner Community oft kritisch gesehen wird, wenn es zu viel ist, weil die auch meinten, so Maren, das läuft wirklich wieder auf nichts Gutes hinaus. Und
du meinst zum Beispiel bei 30 Grad durch München rennen?
Exakt, eine U-Bahn langlaufen und danach noch irgendwie dahin und so. Und das wird dann immer noch auch schon so ein bisschen kritisch beäugt, was ich dann auch gut finde, weil wenn das jetzt so eine Community wäre, die sagt, ey, mach doch demnächst das und dann würde mich das auch mehr unter Druck setzen. Aber diese Sportsucht an sich, ich glaube, die levelt sich bei mir gerade ganz gut, weil auch mein Alltag das gar nicht mehr so hergibt, so viel zu machen. Und weil ich auch selber merke, mein Alltag und vor allem mein Sozialleben leidet darunter, wenn ich so viel Sport treibe, weil ich bin abends dann auch nicht zu nichts mehr in der Lage. Ich will dann auch nichts mehr machen, wenn ich dann 30 Kilometer gemacht habe. Und Ich glaube, ich kann das anders gut priorisieren.
Also was sind denn die Symptome von so einer Sportsucht? Also weil zum Beispiel, ich hatte manchmal das, dass ich dachte so, ich habe jetzt auf meinem Plan, ich muss heute 15 Kilometer rennen und eigentlich will ich nicht, aber ich habe mich gezwungen und das dann trotzdem gemacht. Was sind die Symptome einer Sportsucht?
Also das, was du gerade sagst, so dieses gezwungen und trotzdem machen, das würde ich jetzt einfach so Ziel-dedicated nennen, so, du machst das jetzt einfach mal. Und das ist ja dieser bekannte, das würde ich noch unter so Schweinehund verpacken. Aber meine Symptome ganz klar sind, dass es mich schon vor Reisen extrem gestresst hat, wenn das Hotel kein Gym hat. Wenn es vor allem in einer Region ist, in der ich nicht sicher Sport machen kann, also zum Beispiel Costa Rica oder Kapstadt, da würde ich jetzt ja nicht alleine als Frau laufen gehen. Und dann hat zum Beispiel das Hotel oder da, wo ich bin, kein Gym. Das wird mich sofort gestresst. Oder wenn ich einen Drehablauf bekomme oder einen Tagesablauf von irgendeiner Produktion und merke, ey, ich habe da heute gar keine Zeit für Sport. Und das ist schon, das macht mich unruhig. Das ist nicht sowas, was ich akzeptieren kann und sage, ey, yo, du hast doch heute 14 Stunden irgendwie vor der Kamera zu tun und das reicht für dich auch mal körperlich, sondern mich stresst das enorm, wenn ich das nicht machen kann. Und auch ein ganz großes Problem damit, einfach nur auf der Couch zu liegen und nichts zu machen. Also körperlich nichts zu leisten, keine 10.000 Schritte, kein Workout. Und dann fühle ich mich halt wirklich schlecht. Also wirklich psychosomatisch schlecht. Und ich habe früher das ganz oft abgeleitet, dass ich so dachte, ach komm, ich werde wütend oder sauer mit meinen Mitmenschen, weil ich nicht ausgelastet bin. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Aber ich glaube, es ist auch dieses Suchtmittel, was ich da nicht kriege. Ne? Also ich habe früher immer nur gedacht, ach komm, die muss ich nur auspowern. So, ne? Ich habe auch sehr viel Energie, aber es ist auch einfach diesen Dopamin-Kick, den ich nicht kriege, ganz klar. So.
Wem gegenüber bist du denn verpflichtet, dass du dich schlecht fühlst bei Sport? Ich habe das exakt gleiche Gefühl bei meiner Arbeit. Wenn ich nichts gearbeitet habe, kann ich abends, fühle ich mich schlecht. Dann muss ich früh ins Bett manchmal sogar, damit das Schlechtgefühl weggeht.
Ja, einfach schnell einen Cut ziehen. Ne?
Ja, einfach schnell den nächsten Tag kommen lassen.
Eigentlich nur mir gegenüber, niemandem anderen gegenüber. Also auch meiner, selbst also auf Instagram würde man das ja auch, ich kann ja auch, mache ja nicht nur Sport-Content, sondern mache auch andere Sachen, aber nur mir gegenüber. Also selber dieses, mir selber was beweisen müssen oder auch mir selber irgendwie, ja, nicht diesen Auslauf zu geben sozusagen, wie so ein Hund quasi. Und einfach merken, ey, du hast es heute nicht geschafft.
Ja.
Du fühlst dich jetzt aber richtig schlecht deswegen.
Ist es schon immer? Seit du 6 bist oder ist es in der Pubertät? Wann fing das an, dass du so das Gefühl hattest, so ich muss hier was leisten?
Ja,
für mich.
Das ist ganz, ja, witzig ist das falsche Wort, aber mir ist das selber auch. Ich habe auch eine Therapie gemacht und da ging es genau um diese Frage, ab wann ging das überhaupt los? Weil ich habe mit 6 angefangen mit Leichtathletik und da habe ich meine Eltern da so rangeführt.
Und wollte gerade fragen, Eltern,
genau.
Das heißt, mit 6 entscheidest du ja nicht, dass
ich habe so einen Schulwaldlauf damals gewonnen als Erstklässlerin und da meinten die so, ey, die muss auf jeden Fall in die Leichtathletik. Und man stellt sich ja gerade, wenn man das so leicht bei mir hört, immer vor, ey, das sind so krasse Drill-Eltern, ne? Die dann sie auch so dazu getriezt haben und gar nicht. Meine Eltern haben gesagt, ey, mach, was du möchtest, wir fahren dich, wir begleiten dich, was ja auch ein krasser Invest ist, so, sein Kind 7-mal die Woche zum Training zu fahren durch halb NRW. Und die haben mich da immer so, also wenn ich gesagt habe, so ich habe keine Lust, haben gesagt, überlegst dir, du hast dich da angemeldet und vielleicht wird es auch nicht so schlimm. Und ab irgendeinem Punkt, ich glaube, da war ich 13, 14, da hat selbst meine Mutter immer so gesagt, so Maren, verabrede dich doch mal mit deinen Freunden oder du bist so müde nach der Schule, ruh dich mal aus. Und da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. So, ich hatte selber durch die Pubertät und durch auch, glaube ich, einen Vereinswechsel damals so einen Anspruch an mich selber, der mich dann auch, also ich habe dann abgewogen, so als 14-Jähriger, entweder ich liege jetzt hier zu Hause auf der Couch und gucke Fernsehen und fühle mich schlecht. Oder ich gehe jetzt bei 6 Grad 3 Stunden irgendwelche Bergläufe machen und bin zwar total am Arsch, aber das ist immer noch nicht so schlimm als dieses Chillen und mich schlecht fühlen. Also ich habe das selber dann irgendwann in die Hand genommen, dieses schlechte Gewissen. Super.
Wie zwanghaft muss man sein, um ein erfolgreicher Sportinfluencer zu sein? Also das ist ja auch, hat ja auch was mit Zwanghaftigkeit zu tun.
Ach, zwanghaft. Ich glaube, ja, Sportinfluencer ist ja...
Oder einfach, ich wollte sozusagen dich mit einer, ich wollte die harte Frage zarter fragen, indem ich es auf Sportinfluencer beziehe, meine aber dich.
Okay, jetzt muss ich erstmal um. Also man muss, glaube ich, schon da eine gewisse Disziplin, würde ich das eher nennen, mitbringen. Zwang, ich glaube, Zwang merken die Leute auch. Und wenn ich auch meine alten Stories so angucke, meinen alten Content, dann merke ich auch, mir ist dieser Zwang ins Gesicht geschrieben. Also wirklich, ich kann mich selber gar nicht angucken, weil ich so denke, boah, das machst du doch hier gerade nicht freiwillig, aber du machst dir das selber, tischst dir das auf.
Mit zwanghaft meine ich nicht mal diese eigene Unfreiwilligkeit. Also nicht dieses, dass jemand sagt, du musst es machen, sondern du selbst sagst dir, du musst es machen. Das ist ja, weil ich finde es total faszinierend, dass du eben mit 13, 14, wo man eigentlich, keine Ahnung, was macht man mit 13, 14? Lippenstift ausprobieren.
Ja.
Und irgendwie, was habe ich mit 13, 14 gemacht? Lippenstift ausprobieren. dass man, weißt du, dass man so, du machst aber Sport, bis du nicht mehr kannst. Und das ist ja schon eben eine Form von Zwanghaftigkeit.
Absolut. Also man muss dazu sagen, ich habe im Verein noch trainiert. Also dieser ganze, mein ganzes soziales Umfeld waren auch meine Trainingsfreunde und so. Ne? Also ich habe da auch mit denen Spaß gehabt. Das waren meine Freunde. Das war so meine Social Base. Anstatt die Clique, mit denen man dann auf Spielplätzen abgehangen ist und die ersten Kippen ausprobiert hat, war das so da meine Crew. Und ja, also schon. Deswegen haben sich da ja auch dann meine Eltern eingeschaltet irgendwann und meinten so, das ist jetzt nicht mehr so ganz normal und schon irgendwie so zwanghaft, zu dem ich dann auch irgendwann angefangen habe zu verstehen, hey, je mehr Leistung du in den Sport steckst, desto mehr Output bekommst du, desto besser wirst du. Mach das doch auch in der Schule. Fang doch jetzt auch an, genauso richtig zu lernen und werde eine Einser-Kandidatin. Und deswegen musste ich auch ein 1-0-Abi machen. Also für mich selber, wo ich dann auch gemerkt habe, so krass, was ich da geleistet habe. Also wenn ich mir heute so meinen Tagesablauf von damals angucke, da würde ich jetzt schon hinten rüberfallen. Und ich habe mir dann so einen eigenen Zwang auferlegt, unter dem ich dann auch gelitten habe in Form von ja Sportsucht, Essstörung, Schlaflosigkeit. Also ich habe ja diese ganzen Sachen voll abgekriegt dann. Aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, Sportinfluencerin zu sein, ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Und ich glaube, das geht auch nicht unbedingt einher mit Reichweite, weil mir schreiben auch ganz, ganz viele, dass sie genau diese Sportsucht haben in einem normalen Job. So. Also ich glaube, ich kann damit gut das nach außen tragen.
Und du hast das Beste draus gemacht.
Ich wirklich, ne? Ja, schon. Und ich begleite ja auch immer noch meine Reise, dass ich da mehr lockerer an die Sache rangehe und so. Und das klappt auch gut. Damit kann ich auch, denke ich mal, viele vielleicht auch inspirieren oder vielleicht auch nur schlichtweg unterhalten oder vielleicht auch nerven, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, das ist nicht so für den Job Voraussetzungen, aber etwas, was man selber nicht wegdrücken sollte, sondern ich bin mir dessen bewusst. Und das sind, glaube ich, viele nicht. Die sind einfach so, nee, das gehört ganz normal dazu, um jetzt 4 Uhr aufzustehen und 3 Mal am Tag zu trainieren für nichts. Das ist so deren Alltag.
Ich kann das auch gar nicht mehr so bei diesen ganzen Influencern online, also so bei Sportinfluencing ist einfach eine krasse Sache geworden auch und ich kann das gar nicht mehr so anziehen. Mhm. Es gibt so einen Typen aus Südwestdeutschland, so der immer mit freiem Oberkörper und so riesen Muskeln durch den Bodensee und dann immer so 100 Kilometer nachts joggt und so.
Ja.
Und auch bei Kell und immer oberkörperfrei. Und
das holt mich auch nicht ab mehr. Also ich, nee.
Und ich denke dann so, Alter, ich glaube, also so Therapie wäre auch cool.
Ja.
So, weil ich meine, du hast eine Frau, du hast erzählst, du hast Kinder. So
how?
Und genau, und du gehst halt irgendwie dann so, jetzt gehe ich von Karlsruhe bis nach Frankfurt am Main, renne ich heute Nacht noch vor der Arbeit. Ich so, okay, krass.
Ja, und das Ding ist, das hört nicht auf. Also ich habe eine Beziehung geführt mit einem Ultramarathonläufer und immer nur extrem und Ironman und dann 160 Kilometer Trail. Die kommen alle ins Ziel und wollen das nächste und krassere machen. Ich war ja auch oft bei so Trailläufen, die machen ja, es ist ja irre. Also von Höhenmetern, die sind ja über 30 Stunden unterwegs, die Leute, die da ins Ziel kommen. Und die sehen alle so zufrieden aus. Und dann steht da so die Mama im Ziel mit dem Kind und die supporten. Und die sind so, Und wirklich im Ziel melden die sich für den nächsten Lauf an. Und das ist halt so, das fand ich schon abschreckend. Und da will ich auch gar nicht hin. Also ich würde mir jetzt mal selber so beim Marathon die Grenze ziehen. Und ich würde auch
Es kann aber auch sein, dass ich 1000 Kilometer renne.
Aber ich bin dadurch, glaube ich, durch dieses Bewusstsein, bin ich da weiter voraus als das. Weil das will ich nicht. Das sieht ja jeder, dass das irgendwie schon...
Ja.
Wo soll das denn hinlaufen? Also willst du dann irgendwann, keine Ahnung, über den Atlantik und schwimmen?
Na, es gibt ja, du kannst ja, ich sehe immer mehr diese, weißt du, so irgendwie, da ist jetzt vor kurzem jemand 1000 Kilometer gelaufen auf so einer im Kreis, einfach auf so einer Bahn. Und der war komplett durchgerieben, die Nippel abgefallen. Also so das wirklich doch, nee. Das Allerschlimmste. Aber dann siehst du halt auch so 30 Werbepartner auf seinem T-Shirt, was voller Blut ist von durch diese Reibung.
Was
siehst,
man noch sehen kann.
Genau, was man am Rand Werbepartner. Also du siehst, da ist, das ist ein ganz komischer, perverser Druck irgendwie, den ich mir auch vor. Also,
aber von selber, glaube ich. Ja. Ich glaube, es sind keine, sind nicht die Werbepartner oder so, weil die Frage kriege ich auch oft gestellt. So ist es jetzt irgendwie, sind es deine Ausrüster oder Sponsoren, die dir das ne, so auftischen, dass du das machen kannst. Also die ermöglichen mir halt Sachen, aber ich kann ja immer noch entscheiden, ob ich das, das mache oder nicht. Aber man verfällt dieser Sportsucht schon schneller mal wieder. Vor allem, also mir persönlich immer, wenn es mir mental nicht gut geht, weil ich merke, das ist ein Ausgleich. Und dann kicken ja Süchte generell. Ne?
Und dann kannst du dich dann bremsen?
Ich glaube, ich werde dann oft gebremst, weil ich auch einfach dann gar keine, also wenn ich gerade wirklich Stress habe, so privat, dann habe ich auch keine Zeit, 3 Stunden nachts durch Berlin irgendwie zu laufen und dann auch dann noch irgendwelche Sachen fertig zu machen. Ja, aber ich merk dann auch, also sobald ich diesen Drang wieder dazu habe, Instant-Therapie. Mache ich einen Anruf, wirklich, hier, sprechen wir uns mal.
Herzlich willkommen, komm zurück. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder willkommen. Da bist.
Und das ist, finde ich, auch gar nicht schlimm. Und ich habe das
eine Zeit lang
gar nicht ganz, ganz schlimm gesehen, so nach dem Thema so rückfällig oder du hast es immer noch nicht im Griff oder du fängst bei Null an. Aber es ist doch voll okay, dass man sagt, ey, das ist meine Sache und ich habe hier jemanden Professionellen, der mir dabei helfen kann, das ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube, das fehlt dann vielen. Und die sehen das so als Scheitern an und das finde ich schwierig.
Also ich meine, und das meine ich auch gar nicht jetzt irgendwie als Witz, aber du kannst ja froh sein, dass es dann nicht Fentanyl ist. Oder, also ich meine es tatsächlich.
Exakt.
Also wirklich. Ja, also natürlich kann eine Sportsucht auch im extremsten Fall wirklich schwer körperliche Schäden verursachen, aber Fentanyl ist dann halt einfach...
Auch nicht besser.
Auch nicht besser.
Das ist dann auch, dann wäre ich, ja. Dann würde ich wahrscheinlich auf Instagram auch nicht mehr so halbwegs gesund aussehen, oder?
Wäre auch schwierig für deine Werbepartner.
Ja, genau. So, wenn die Zähne ausfallen für die
Zahnbürste. Ja, es ist nicht so gut. gemein ist das. Hast du das Gefühl, dass Sport ein Weg ist, dass du die Kontrolle auch, also dass man so, das beherrsche ich. In diesen Zeiten wie diesen gibt es so wenig zu beherrschen, aber ich beherrsche eben diese Distanz, dass das eben auch ein Gefühl ist, was man haben will, was du haben willst.
Absolut, zu 100%. Das gibt mir dann einfach diese Sicherheit, so ich kann das und dieses Können hat ja gar nichts mit einem anderen Können zu tun, jetzt vielleicht mit irgendeinem, weiß ich nicht, mit irgendeinem Work-Progress irgendwie weiterzumachen oder mit irgendeinem Problem, aber trotzdem dieses mir selber das beweisen, das ist wie so ein richtiger Push dann auf eine gesunde Art, der mich dann auch so wieder so ein bisschen, ich sag das, meine Therapeutin sagt immer so, emotional so ausreinigen, weil ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr emotionaler Mensch und ich fresse nicht so Sachen in mich rein, sondern es kommt direkt eigentlich raus. Mhm. Und da geht durch den Sport schon sehr viel Energie weg. Und das ist so ein bisschen, da würde ich alles so, das kocht bei mir alles so runter und dann bin ich in mir klarer und habe natürlich auch so ein bisschen dieses Ego-Ding, yo, also ich habe jetzt mal eben so 20 Kilometer gemacht oder mal eben Marathon nachts gelaufen und am nächsten Tag irgendwie das noch geschafft. Es gibt mir schon so eine gute Selbstsicherheit dann zurück. Also schon so ein Ego-Ding.
Das ist so krass. Woher hast du das, dass es immer darum geht, was zu schaffen?
Ja.
Woher kommt es?
Weiß ich nicht.
Sag's mir jetzt.
Ich hab keine Ahnung. Also vor allem, ich habe diese Frage schon sehr oft gestellt. Ich glaube, die wird mich noch ein bisschen begleiten. Bei mir habe ich das, glaube ich, daran festgemacht, weil es immer quantitativ gemessen wurde. Bei mir waren es immer Bestzeiten. Gewicht war ein Riesenthema halt in meiner Jugend auch und Noten. Also es wurde immer irgendwie so ein Stempel, so eine Kategorie, gut oder schlecht.
Aber auch wirklich die schwierigsten Kategorien, was das Leisten betrifft. Mhm. Schulnoten, Gewicht und Bestzeiten.
Ja, und dann beschwert man sich, dass ich durchdrehe.
Ja, also tatsächlich ernsthaft, ich meine, du hast ja, es ist ein großes Potenzial durchzudrehen, also weil eins von den dreien reicht für junge Menschen, um durchzudrehen. Also Gewicht reicht für viele in der Pubertät, um wirklich schwere Krisen zu erleben. Mhm. Und du hast dich mit allen dreien, Schulnoten, schwere Krisen, Sportleistungen, schwere Krisen, also du hast alle drei verarbeitet. Ja. Fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du nur eine von denen hättest verarbeiten müssen, was du für ein Mensch wärst?
Ich glaube, ich wäre dann vielleicht ein bisschen gelassener.
Ja.
Also, weil es ein großer Invest ist, ne? Weil auch gerade diese Gewichtsthematik ja beim Sport ja auch echt groß und das kommt ja auch ganz schnell damit im Zusammenhang. Also auch, ich kenne Leute, die haben gar nicht Probleme mit ihrem Essverhalten gehabt und trainieren dann für einen Marathon oder einen Ironman und sehen, dass sie dadurch abnehmen und finden das ganz toll und wollen das halten und geraten dann in so ein ganz komisches Körperbild auch auf einmal rein, obwohl die gar nicht so ein...
Ich hatte und zwar in die andere Richtung. Ich habe zugenommen durch das Training. Und dann habe ich geguckt, das ist auch normal.
Das ist normal, ja.
Und seitdem wimmer ich mich immer so morgens am Spiegel vorbei und sage so, oh, ich bin zu dick, ich bin zu dick. Oder zum Beispiel, das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte vorgestern Frühstücksfernsehen und habe dann auf dem Monitor mich sitzen sehen und dachte so.
Aber Alter, das ist, edit doch eh immer so, ne?
Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Und es war dann so, was ist denn mit mir los? So,
ja, komisch.
Ich finde das total strange.
Und dann ist man schon an dem Punkt, wo man eigentlich seinem Körper voll dankbar sein sollte, dass er das gerade leisten kann und guckt sich dann in so einem Screen und denkt, boah, siehst du kacke aus.
Ja, wie so ein Sack.
Ja, aber du ist doch doof. Eigentlich muss man doch jeden Tag sich voll die Props aussprechen und sagen, ey, krass, dass ich das gerade mache.
Und ich existiere und lebe.
Ja, und dann macht man sich dann noch so nieder. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich wäre entspannter, wenn man dann nur dieses eine Problem zu bewältigen hätte. Gleichzeitig macht es mich auch stark, dass ich dann irgendwann auch denke, ey, ich habe das jetzt alles schon geschafft. Gib mir ein Problem und ich kann damit auch hoffentlich irgendwie umgehen. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Und vor allem kommen die einzelnen Sachen ja immer wieder. Mhm. Ne? Dann kommt mal das Gewichtsthema ist dann mal wieder hoch, mal dann dieser Sportdruck, mal dann irgendwie nicht genug zu sein. Das ist immer, irgendeins schreit immer, kümmere dich um mich. Und ich muss so, ja, gucken, die Bälle hochzuhalten. Ne?
Das ist eigentlich furchtbar.
Ja, schon, aber man ist es nicht so, dass jeder jetzt gerade irgendwie so, also man muss ja mit seinem Problem so leben, ne?
Wir haben alle, ja alle jonglieren.
Aber schön ist es halt auch irgendwie nicht.
So, aber wann brechen wir aus? Und vielleicht ist auch dieser Marathon-Trend oder dieser Laufen als Trend, vielleicht ist das ein Ausbruchsversuch. Dieses einfach so, weil wenn du läufst, das ist ja das, was ich festgestellt habe, da ist nichts anderes. Also außer eine Milliarde Gedanken, wenn du nicht Podcast oder Musik hörst. Aber da ist nur diese Straße, da ist das Ziepen im Knie, was irgendwann weggeht und das war's.
Das mag ich halt und ich habe ja früher Kurzsprint gemacht, da ist es nämlich noch krasser. Also da hast du ja wirklich diese 100 Meter und was ich daran so geliebt habe, war dieser Instinkt. Weil du rennst los wie so ein Tier und du siehst nur rechts und links, ist da jemand vor dir, hinter mir und du kannst deine ganze Kraft so einsetzen, dass du schneller bist. Und das ist so ganz instinktiv und im Laufen hat man das ja auch in diesem bekannten Flow, dieser Runner's Flow. Mhm. Bist du in den reingekommen?
Nein, leider nicht. Auf den habe ich auch wirklich, ich bin fast 1400 Kilometer seit März gelaufen fürs Training und für, ja, richtig viel.
Das ist richtig viel.
Richtig viel. Ich bin dann zum Beispiel auch so in Ruanda, in so aus Versehen wirklich in falsche Ecken reingelaufen und in Uganda, in Kampala war ich dann so plötzlich in so ganz seltsamen Straßen, weil ich mal hatte
du
auch meinen Plan.
Du musst auf die Kilometer kommen,
ich
ne?
muss auf die ja. Kilometer kommen. Mist. Und meine Therapeutin hat ja dann auch festgestellt, oder mit mir gemeinsam festgestellt, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, Herr Mischke, ich sehe da doch auch eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. So. Und war aber dankbar.
Check hatte ich auch schon.
Aber war total dankbar, weil ich dann endlich verstanden habe, warum ich bestimmte Dinge einfach machen muss. Mhm. Ich meine, es gab wirklich auch so in Syrien, so war so, ja, kann ich hier laufen? Und dann irgendwie der Kontaktmann vor Ort, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Heute Nachmittag wurde zwei Straßen weiter geschossen und da sind russische Hubschrauber rübergeflogen. Allein die Frage ist schon beknackt. So.
Das meinte ich mit dem mit diesen Folgen von dieser Sucht oder mit diesen Symptomen, die du ja anfangs angesprochen hast. Genau das ist es. Also ich bin dann natürlich dann nicht laufen gegangen, aber ich sitze dann halt hibbelig und denke, boah, mach dann in meinem kleinen Zimmer irgendwelche Burpees oder irgendwas also das ist schon crazy.
Ja, es ist aber irgendwie, aber es ist wie so. Oft kommt mir das so, also zum Beispiel Essstörung oder eben Sportsucht oder eben auch eine Magersucht oder alle anderen Süchte, die wir haben. Das ist wie so ein, und so, wenn unsere Seele so ein Schnellkochtopf ist und du den nicht so richtig verschließt, sabbert ja so immer ein bisschen Soße an der Seite raus. Und diese Soße sind diese Süchte, diese Symptome, dieses so, dass da irgendwas stimmt nicht. Das zeigt einfach, wir müssen uns kümmern. Und irgendwie sollten wir.
Aber ist das nicht eigentlich dann also dadurch vielleicht auch ganz gut, dass es vielleicht manchmal schneller passiert? Also wenn man jetzt sagt, ey, mein Ziel ist jetzt vor 30 einen Marathon zu laufen und ich mache jetzt genau so ein Trainingsprogramm durch wie du, was ja Übertraining ist, war mein erster Marathon-Trainingsplan auch, da habe ich viel zu viel trainiert. Und dass man da merkt, hey, da kommt damit was zum Vorschein, dass in diesem Thema Laufen sogar noch ganz gut zu greifen ist, statt vielleicht, dass es später kommt. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also, dann hast du halt diese Männer, meistens Männer tatsächlich, die dann eben sich danach zum Ultramarathon an, die durchs Ziel laufen und sich so, also die ja dann immer noch nicht erkennen, eigentlich müsste ich jetzt hier ich müsste so seelische Hygiene betreiben. So, ich darf jetzt nicht nochmal davon weglaufen vor diesem Problem, die ich habe. Und eigentlich ist, also Marathon, eigentlich ist der Marathonlauf die erste Therapiestunde.
Ja, absolut.
Aber dann musst du dir professionelle Hilfe suchen.
Ja.
Und nicht den Tokio-Marathon laufen danach.
Stimmt.
Kannst du kannst du ein Vorbild sein auf deiner Plattform für genau diese Themen? Weil eine Kritik, die ich kurz, also nicht böse gemeint, aber seit ich dir folge im Rahmen der Recherche für diesen Podcast, ist mir auch, nee, Quatsch, stimmt nicht. Ich folge dir früher, weil ich durch diese Berlin-Sache. Das war ja
die U-Bahn-Geschichte.
Genau, weil ich das so, als Berliner fand ich das natürlich so, was für eine Verrückte.
Ja, wie läuft die U-Bahn-Station ab?
Ich würde nicht mal mit der U-Bahn fahren.
Ja. So. Das ist der Grund, warum ich sie gelaufen bin.
Gab es diese U-Bahn-Strecken und ich fand das schön. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo so ganz viel, wo ich nicht mehr unterscheiden kann, manchmal nicht unterscheiden kann zwischen Produkten, Maren Schiller, Produkt Maren Schiller und Sportcontent. Also, wie schaffst du da, dass dir deine Follower nicht misstrauen, dass du sozusagen nicht sagst, das ist jetzt irgendwie Clark-App-Versicherung, geht doch zur Therapie. So, weißt du, so, dass das so authentisch bleibt.
In Form von, also wenn ich Produktplatzierung habe, meinst du?
Ja.
Ja, das ist ein schmaler Grat. Weil natürlich dieser Startpunkt war diese U-Bahn-Geschichte. Weil ich habe ja schon viel Marathon, Halbmarathon gemacht. Und dadurch, dass sich das immer wieder wiederholt hat, ich muss irgendwas anderes machen. Ne? Deswegen ja auch dieser Marathon nachts. Weil ich kann jetzt das immer wieder machen, ist nett, aber es wird sich jetzt inhaltlich nicht viel verändern. Und deswegen habe ich da so ein bisschen gedacht, ey, out of the box. Und das fanden halt viele in diesem Running-Kontext sehr innovativ und sagen, ey, wir wollen auch was vom Kuchen abhaben. Ne? Und dann, wenn du sowas läufst, dann halt mit Placement und bla. Mhm. Und ich merke schon, dass ich mich da, glaube ich, so ein bisschen auch so das so hochkommerzialisiert habe und merke, boah, ich möchte meine eigene Message eigentlich so verbreiten. Aber bin natürlich dann oft auf irgendwelche Kampagnen aufgesprungen, die eigentlich ähnliche Dinge sagen wollten wie ich. Oft geht es ja auch um Mental Health und Self-Care etc. Aber es ist natürlich irgendwie dann doch ein Placement. Also das ist eine vollberechtigte Kritik, sehe ich selber auch so, weil ich merke, ich muss selber auch mal mehr wieder bei mir bleiben und gucken, dass ich diese Dinge nach außen trage, ohne dass sie halt gesponsert wirken. Weil das ist ja auch wirklich meine Meinung. Die würde ich wahrscheinlich sicherlich nochmal ein bisschen anders sagen als jetzt durch ein Briefing. Aber ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr die Dinge auseinanderziehen.
Kannst du mit 29 die Frage schon beantworten, wann genug ist?
Vom Laufen?
Generell, also von dem, was du tust. Also wann hast du, würdest du sagen, ich habe genug, reicht jetzt. Ich will was Neues oder ich will was ganz anderes oder ich möchte mich selber nochmal neu erfinden.
Also ich möchte noch so viele Dinge machen, aber ich glaube, das beantwortet die Frage nicht. Weil es ist ja genau das Gegenteil. Weil ich so eigentlich immer dachte, boah, beim Sport weiß ich jetzt ja so langsam, boah, auf jeden Fall Ultra wird's nicht. Und irgendwelche Triathlon auf gar keinen Fall, weil schwimmen kann ich gar nicht. Und das möchte ich auch nicht. Das lasse ich komplett aus, weil alle mich ja zum Ironman irgendwie da mich sehen. Und ich sehe mich da halt wirklich gar nicht. Und da war ich schon stolz, dass ich denke, hey, das kann ich schon so kategorisch ausschließen. Aber dieses genug, nee, ich habe immer noch, ich möchte das immer noch irgendwie weiter und höher und andere Dinge und ja.
Ist das halt vielleicht, musst du das, vielleicht ist es, vielleicht nehme ich das zurück mit der Zwanghaftigkeit und sage sozusagen, du hast einfach dieses, ich kriege nicht genug von allem und das meine ich nicht mal negativ, das habe ich auch.
Ja.
So dieses, dass das eigentlich der Antrieb ist, ich will mehr, weil du dir nicht vorstellen kannst, was danach kommt oder weil du einfach gucken willst, was passiert, wenn du mehr bekommen hast?
Ja, weil wir sind ja beide selbstständig und da hat man ja nicht so diese richtige Sicherheit oder wo sehe ich mich in 5 Jahren, will ich auch gar nicht richtig wissen, um genau zu sein. Ich finde es irgendwie noch gut, dass es spannend ist, aber dass man so groben Fahrplan hat, was so sein könnte.
Habe ich für 3 Monate bei mir ungefähr.
Ja, ich auch. Also wenn mir jemand was fragt, wenn mich jemand was im Februar fragt, kriege ich jetzt schon ein Commitment. Ich habe gar keinen Bock drauf. Und ja, ich glaube, es ist so ein, ich habe nicht Angst, dann nicht zufrieden zu sein mit etwas, aber ich habe noch so ein großes Interesse an so vielen Sachen und das ich nochmal machen will. Mhm. Und ja, und ich glaube, das ist das, was nicht so zu beruhigen gilt. Aber ich werde dann genau an dem Punkt sein und sagen, ich bin dann auch nicht zufrieden. Ich würde mir so gerne wünschen, einfach mal richtig so zufrieden zu sein. Ich habe das immer in der Toskana, wenn ich da irgendwie, ich mache da voll gern Urlaub und dann sieht man diese älteren Oppis auf dieser Parkbank und die sitzen da einfach und die wirken so richtig ruhig und zufrieden. Und ich würde mir gerne mal so ein Stück mitnehmen und sagen, boah, weil wenn ich da so sitze, denke ich, schöner Ausblick.
So.
Was mache ich jetzt hier? Wo ist hier der Pfad? Wo kann ich jetzt, schreibe ich jetzt ein Buch? Was höre ich für einen Podcast? Wen rufe ich an? Das ist doch irgendwie, wie kriegt man da so ein bisschen Ruhe reingemischt?
Du hast, witzigerweise ist das genau, jetzt kann ich jetzt mal ein bisschen droppen, auch in dem Podcast, das ist genau das Thema meines neuen Buchs, Stille. Dass wir kommen damit nicht mehr, also wir kommen nicht, also Stille ist die Hölle.
Ja, absolut. So, ich kann noch nicht meditieren.
So, ich bin gescheitert Calm, diese App. So, und da muss man so ein 5-minütiges Meditation machen, damit die App weiß, was für ein Typ du bist. Ich habe die Einstiegsmeditation nicht geschafft.
Ich auch nicht.
Habe gesagt, weil alle haben
gekündigt,
so, ich habe dann dieses Abo, was du ja abschließen musst, direkt eine Sekunde später wieder rein bei Apple-Einstellungen, das Abo gekündigt, nach diesem 7-Tage-Probeding, weil ich das einfach nicht kann. So, und warum können wir keine Stille mehr? Ich finde, das ist eigentlich der Kern dieses Gesprächs. Ist Stille. Wir halten sie nicht aus. Mhm. Immer muss sich was bewegen. Unsere Füße, unsere Gehirne, immer muss was in Bewegung
sein. Die ganze Zeit. Die versuchen das ja schon mit diesen Wolken, dass man dann diese Gedanken zur Seite schieben. Und das mache ich dann auch schon so visuell. Aber dann denke ich so, ah ja, stimmt. Oh, das mache ich gleich noch. Mhm. Also, ja.
Warum können die toskanischen Opis Stille ertragen? Aber was unterscheidet uns von ihnen?
Ja, die können wahrscheinlich dann nicht so... Machen ja wahrscheinlich nicht so viele.
Nee.
Man mischt ja in so vielen Sachen irgendwie mit rum. Aber dieser, solange man diesen Zwang... glaube ich, gut beobachtet und immer noch so einschätzen kann und immer noch mal die Hand hebt. Und ich gehe da auch mit meinem Umfeld ganz offen mit um. Und ich flehe jetzt schon meine Freundin an, mir zu sagen, es reicht, Maren. Weil oft ist es immer so, ja, hör auf dein Bauchgefühl, übernimm dich nicht. Aber das kommt überhaupt nicht bei mir an.
Das ist ein Kompliment für dich. Wenn jemand zu dir sagt...
Hör auf dein Bauchgefühl?
Nee, wenn jemand zu dir sagt, Mann, du machst ganz schön viel, übernimm dich nicht. Ist es für dich eine Warnung,
ja, nee, oder
ist es
ein Kompliment? Cool. Finde ich auch cool. Ah ja.
Cool, ich mache zu viel.
Ah cool, du, ich fang noch mal was anderes an. Das hat gar keinen Zugang so für mich. Und dann, ich muss jetzt andere Mittel finden, dass mich dann Leute aufhalten.
Das wird wahrscheinlich unmöglich sein, weil es versuchen ja Menschen, also die Leute, die, denen du etwas bedeutest, wollen dich ja nur schützen mit dem Satz.
Genau.
So. Aber du selbst erhältst es genauso wie auch, also ich muss leider immer sagen, es erinnert mich sehr an mich auch, weil es ist dann wie so ein Kompliment, dass man eben so viel macht, was andere sich gar nicht vorstellen könnten, so viel. Also bei uns beiden wird es so sein, diese auch die Gleichzeitigkeit, also dass man so Podcast, einen Film, ein Buch schreiben, noch ein Buch schreiben, eine Kolumne schreiben, das ist dann mein Leben und du dann eben auch dieses
Ja, hier Laufen. Mit dem Taxi hinfahren, parallel noch einen Text schreiben. Ja, ja. Das Ding ist, ich habe das auch mal so hinterfragt, auch mit meinen besten Freunden und habe so gedacht, wie können die mich denn da greifen? Weil du hast vollkommen recht, ich sehe da auch dann diese Bewunderung. So krass, auch Nachtsmarathon und das treibt mich an. Gleichzeitig, wenn die genau das Gegenteil tun würden, sagen, ey, du bist doch irre oder es schreckt mich nur noch ab, was du machst, dann würde ich mich angegriffen fühlen und auch sagen, jetzt erst recht. So, ich glaube, man muss ein gutes Mittelmaß finden. Ich habe es selber noch nicht genau herausgefunden, aber ich glaube, das ist der Weg.
Ist da eine, also ich teile mit dir die Angst, damit du sozusagen, also ich teile mit dir mein eigenes Gefühl, damit ich sozusagen, damit du dich nicht nackt machen musst hier mit deinen Gefühlen. Ich hatte ganz lange die Angst, dass ich alles verliere, was ich mir erarbeitet habe und deswegen muss ich weiter mich so verbrennen.
Ah, ja.
Spielt das bei dir auch eine Rolle?
Ja, klar, ja, total, weil man hat sich ja auch einen gewissen Lebensstandard erarbeitet und möchte den ja auch irgendwie, also ich möchte ihn gerne halten. Da sage ich halt, ich möchte ihn halten, aber eigentlich läuft es ja raus, dass ich irgendwie mehr mache. Und ja, man weiß ja immer nie so, was ist. Und schon diese Verlustangst auch von diesem, was man, weil ich liebe auch, was ich tue. Das, glaube ich, ist auch noch ein großer Punkt. Ich werde jetzt ja nicht getrieben von irgendeinem CEO, der mich jetzt hier anfeuert. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Dynamik, sondern das ist ja auch ein ganz großer Motor, ist ja auch diese Leidenschaft dazu.
Ja.
Aber natürlich möchte man das auch nicht so verlieren. Und dieser Markt, auch in dieser Fitness-Influencer-Branche, der wächst ja gerade enorm. Und ich habe da vor 10 Jahren mit angefangen. Da gab es halt 3 Leute, die das gemacht haben. Und jetzt gibt es Tausende. Und da denkt man auch so, boah, geht man da drin unter? Ist man immer noch spannend genug? Verliere ich irgendwann so diese Besonderheit, die ich mal irgendwie hatte? Das ist voll, was du sagst. Dass irgendwann geht das Licht dann vielleicht aus. Oder
misst man sich auch? Also es gibt dann so, also mir fällt jetzt so Fashion-Jogger. Eine Million Follower, beknacktester Instagram-Handle, den ich je gehört habe. Fashion-Jogger, was soll das
hat
sein?
Hat mich fertig gemacht. Und dann dieses einfach nur mit so einem Gimbal draufhalten und schnell und dann die Zeiten, du kannst auch nicht nachmessen, wie schnell die ist. Dachte ich so, kriege ich auch hin. Und dann macht mich das dann fertig, weil ich so denke, boah, ich mache hier eine coole Kampagne mit den U-Bahnen und die kriegt so 9-fache an Reichweite.
Ja.
Also ich kann mich da auch nicht vergleichen. Das ist halt doof.
Treibt dich das nach vorne oder hält dich das auf?
Sowohl als auch.
Also fügen wir hinzu. Personal Best Times, Körper-Issues, Leistungs-Issues und dann auch noch sozusagen Social Media
Vergleich. Oh Gott, ja, das klingt alles wirklich nicht gut. Das klingt wirklich gar nicht gut. Ja, aber es ist nicht, dass dieser Vergleich mich da dann so runterzieht, sondern ich denke mir so, man guckt sich ja dieses Feld der Konkurrenz an und man kann sich ja auch, kann ja gucken, das ist gerade was gut funktioniert und ich will es ja nicht genau so machen, aber dieser Stil klappt, ich lasse doch meinen Stil draus machen. Also es ist noch mehr eher so eine Inspiration als jetzt so ein Druck. Aber klar, manchmal versteht man es dann auch nicht. Ne? Diese Algorithmen machen einem dann schon ein bisschen crazy. Aber da bin ich mittlerweile ein bisschen entspannter, weil ich so denke, manchmal kannst du einfach nichts machen.
Ja.
Dann kommt es halt nicht an. Und das ist ja auch diese Freiheit so. Ich habe ja keinen riesen finanziellen Invest, wenn ich sowas ausprobiere. Entweder es kommt an oder nicht.
Ja.
Also auch bei den U-Bahnen. Ich kann das ja ablaufen, mal gucken, wie es ankommt. Wenn die Leute sagen, was ist das für eine cringe Kacke, dann laufe ich halt nur eine ab und nicht acht.
Was würdest du sagen, was ist anstrengender, die 42 Kilometer Marathon laufen oder das ständige Jonglieren all dieser Schmerzen, Ängste und Schwierigkeiten, die wir im Leben allgemein haben, nicht nur du, sondern die wir alle haben? Also, oder ist der Marathon so dieser ultimative, ey, wenn ich einen Marathon schaffe, schaffe ich alles andere auch?
Nee, das zweite ist schwerer. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch immer nur darüber geredet, beim Marathon, dass man ankommt. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn du sagst, wenn du jetzt auch gesagt hättest, ab 30 Kilometer, das macht mir alles ja gar keinen Spaß, scheiß jetzt drauf auf das, was wir hier produzieren, ich brech ab, dann wäre das doch auch voll das gute Learning gewesen.
Ja, also das war auch die ganze Zeit im Kopf, wusste ich ja, dass eigentlich dramaturgisch, also für den Film, wäre es geiler, wenn ich abbreche.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Ich gedacht so. Aber da kommt dann, da kickt dann der Zwang bei mir. Mhm. Ich ziehe das jetzt durch. Also selbst wenn irgendwie meine Fußnägel aus Versehen zu... Dein Fußnageltipp, das hat tatsächlich... Du hast wirklich 5 Tage vom Berlin-Marathon, hast du so wirklich so ganz kleines Video gemacht. So, ja Leute, und jetzt ist die letzte Chance, eure Fußnägel zu schneiden. Ich so, ah ja, stimmt.
Unbedingt. Ich habe nie alle 10. 10 Fußnägel, also alle 10 habe ich noch, ja. Auf Holz. Aber bei mir fällt immer einer ab. Es ist echt, das tut auch so weh, deswegen, da muss man so drauf aufpassen.
Ja. Du hast meine 10 Fußnägel gerettet mit diesem Tipp, den du vorher gegeben hast.
Viele. Ja. Die haben auch nochmal gesagt, auch mit dem Rasieren unter den Armen und so, weil das kann auch nämlich scheuern.
Hatte ich auch, ich habe mich nicht, aber das
ist bei vielen auch dann nicht schön und schmerzhaft. Und das sind so kleine Sachen, die beachtet man nicht.
Das habe ich mich selbst abgelenkt von...
Abbrechen, wir haben über das Abbrechen geredet.
Abbrechen, genau. Genau, du hattest gesagt, es wäre genauso okay, einen Marathon abzubrechen. Aber eigentlich ist das eine Lektion, die du lernen musst, ihn abzubrechen. Also ich glaube, nee. Ich glaube, einen Marathon zu beenden ist einfacher, als ihn abzubrechen. Weil die Leute haben sich ja dann auch auf diesem Marathon, also wirklich am Ende... Da waren so Leute, die lagen am Rand, links und rechts und irgendwie so und haben sich hochgekämpft. Und dann haben so meine Kollegen, die im Ziel standen, die Leute haben halt gekotzt. Die sind im Ziel angekommen, sind zusammengebrochen und haben gekotzt. Das heißt, letztendlich haben sie sich ja über das absolute Maß hinaus gezwungen, das zu Ende zu bringen. Also das Abbrechen scheint schwieriger zu sein als das Durchziehen.
Das glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn man das dann irgendwann schafft, weil ich habe jetzt öfter schon ich bin auch einen Traillauf gelaufen im August und der war auch relativ hoch und super rutschig und so. Und da habe ich auch gesagt, ey, wenn ich jetzt hier mir meine Knie komplett zermürbe, dann lasse ich mich von so einem Bergtaxi jetzt runterbringen. Und das habe ich wirklich das erste Mal so gesagt und auch so gemeint. Und da merke ich so, das ist es mir jetzt nicht mehr wert. Und ich wäre wirklich in der Lage, auch wenn ich krank bin oder so, zu sagen, ich breche ab. So, ja. Und das ist glaube ich, was dieser Marathon einem dann zeigen kann, auch wenn es vielleicht der erste ist und wenn man auch dieses Ziel hat, dass es auch eine riesengroße Stärke ist, dann zu sagen, du, das ist hier mein Körper und echt das Stichwort Herzmuskelentzündung, damit ist nicht zu spaßen und ich will nicht wissen, wie viele sich davon einen eingefangen haben nach dem Marathon, wie viele da krank gelaufen sind. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich habe noch eine Erkrankung gehabt, aber ich bin jetzt im Hotel und meine Eltern kommen und mein Freund und bla. Und
220 Euro hat es gekostet.
Mega.
Ich soll eine Gravur, danach noch.
Genau, Finisher-Shirt, schön. Und das ist wirklich eine Stärke und ich glaube, das muss noch mehr nach außen getragen werden. Ich glaube, es braucht noch mehr Vorbilder, die das machen.
Also ich finde, die Proklamation dieses Podcasts sollte sein, lernt abbrechen. Also grundsätzlich, lernt einfach mal sozusagen Stopp sagen.
Diese Frage, für was? Ja. Und ne, also jetzt nicht nur, wenn man jetzt denkt, ach komm, jetzt einfach nur mal ein bisschen sich zusammenreißen, aber man kennt sich ja so ein bisschen. Ist es jetzt wirklich nur so, ey, es wird hart oder geht's halt wirklich nicht mehr? Mhm. Und ich glaube, das verlernen wir gerade, weil ja alle irgendwie ankommen wollen und finishen wollen. Und es ist ja auch auf diesen ganzen Partys und das Gespräch danach, ich war in der Bahn auch morgens nach diesem Marathon. Welche Zeit? Ne, wie lange hast du gebraucht?
Das fand ich so, ich habe es gepostet bei Instagram. So, und dann so ganz viele so Männer mit weißen Zähnen haben mir dann wirklich unzählige, was war deine Zeit? Und ich finde das eigentlich eine übergriffige Frage. Weil
na klar.
So, das ist so, wie viel hast du abgenommen oder wie viel hast du zugenommen? Das
genau.
Ist so, mir ging es nicht um die Zeit. So dann irgendwann, davor ja. Aber das war halt ein Lernprozess, der gedauert hat. So, und der Sportarzt Dr. Di Meo im Olympiazentrum Berlin im Olympiastadion hat auch gesagt, das Wichtigste ist, nicht auf die Zeit zu achten, sondern diesen Marathon, besonders wenn es der erste ist, lauf einfach.
Das ist das Beste am ersten Marathon, dass du eben nicht kannst ja vielleicht ein grobes Ziel haben, aber dass du da nicht das habe ich jetzt im Halbmarathon, ich möchte immer unter 1,30 jetzt kommen. So. Das ist so meine kritische Linie, weil ich jetzt so oft schon Halbmarathon, dass ich da dieses Ding habe, aber beim ersten, Also es bräuchte mehr, wirklich mehr Vorbilder, die sagen, es ist voll okay, das dann abzubrechen. Und nicht immer dieses, oh, Respekt, dass du durchgezogen hast. Das ist ja auch so eine Standardnachricht irgendwie im Netz, finde ich immer so, weiß ich jetzt nicht. Also es
gut, dass du es geschafft hast und jetzt Respekt. 15 Jahre früher sterben wirst.
Aber Respekt und dann diesen Klatsch-Emoji, ja. Nee, weiß ich nicht.
Würdest du sagen, dass die Marathonläufer, die Sportler, so Menschen wie du, auf Instagram eigentlich gar keine Chance haben, sich hinter etwas zu verstecken? Weil man, wenn man länger, ich merke das in unserem Gespräch, wenn man länger hinguckt, erkennt man eigentlich sehr deutlich, was für eine Person du bist. Also wenn du jetzt eine Fashion-Influencerin wärst, könntest du ja einfach dich verkleiden und also ja. Und deine Person verstecken. So, ich glaube, alle sind geschockt, dass Bibis Beauty Place, dass diese Person eine echte Person ist.
Ja, genau. Und das war ich auch. Ich muss mir immer noch Bianca Heinicke jetzt angucken mit ihren roten Haaren.
Bei dir ist es so, du bist so, wie du auf Instagram auch bist. Also da ist wirklich, also ich kann das jetzt hier also bestätigen, dass du da dich nicht groß verstellst auf deinem Kanal.
Ach, ist ja noch viel zu anstrengend.
Aber birgt es nicht auch eine große Gefahr, dass du noch schneller ausbrennst, weil alle denken, du bist die beste Freundin. Ey Maren, meine beste Freundin von Instagram.
Ja, und das ist halt dieses Stichwort Verantwortung, ist da halt ganz groß. Also besonders diese Nachrichten zum Thema A, Essstörung, B, Zwang und ich muss Sport machen, das sind solche langen Texte, die ich da bekomme. Und dann habe ich ja auch so eine, die öffnen sich mir ja, weil ich eben wie so eine Freundin dann bin und ich rede ja auch über alles Mögliche. Also das, was wir jetzt da besprechen, das würde ich auch so in die Story hauen und auch mit verheulten Augen, so ich bin da ja ich. Und dann fällt es mir voll schwer, weil ich gar nicht die Zeit habe, da zu antworten, denen irgendwie gerecht zu werden. Ne? Und dann habe ich da auch so eine Nachricht so, hey, danke, dass du mir das teilst, ist kein Problem, mir geht's genauso, such dir Hilfe und irgendwas, aber auch nur, dass ich dieser Verantwortung jetzt nicht gerecht werden kann, weil sonst wird es ein Austausch und das kann ich ja gar nicht. Ja. Ich kann ja nicht mit 300 Leuten am Tag da mit ihrem Problem chatten. Better help. So. Das ist halt so ein bisschen dieser schmale Grat, weil man ja wirklich wie so eine Freundin wahrgenommen wird. Und das erlebe ich auch, wenn ich dann in Berlin mal erkannt werde oder auch gerade vorm Halbmarathon oder Marathon oder auch im Berliner Club. Die Leute, die denken, die kennen mich komplett so, ja, wie war es letzte Woche? Und
Tipp mit dem Fußnagel war super.
Ja, oder auch, die wissen ja gefühlt meine Zyklusphase und wie meine Fahrt war. Und ich war immer so, ich bin ganz schlecht im Gesicht dann auch und bin immer so, boah, ist das irgendeine Party, wo wir uns vorher mal gesehen haben? Habe ich denen jetzt mal so vollgelabert oder hat er einfach Instagram gesehen? Schwierig. Aber ich will es nicht anders machen, weil ich habe selber immer, ich habe auch schon Creatoren oder Influencern gefolgt und war voll Fan und dann trifft man ihn echt und dann war ich immer so, du bist gar nicht so cool. Diese Rolle ist irgendwie besser. Also entweder ich muss jetzt so gucken, ob ich dir noch folgen kann oder schnell weg hier.
Würdest du sagen, dass dein Erfolgskonzept dann vielleicht gar nicht der Sportcontent ist, sondern die radikale Offenheit, die du dort zelebrierst?
Ich glaube, ja. Ich glaub,
also du könntest auch was ganz anderes machen, Eisenbahnplatten vorstellen.
Mal gucken. Setz mir bitte keinen Floh ins Ohr. Aber ja, das ist halt auch das, was viele so als smart beschreiben, so du stellst dich breiter auf, so als wäre das so eine Taktik. Aber ich mache einfach auch viele Dinge gerne und ich möchte mich da nicht so auf den Sport festlegen, weil irgendwann ist halt mal Ende. Und ich habe dann, glaube ich, viele witzige Stories zu erzählen zum Laufen oder mache nochmal was anderes. Aber ich tue mir da selber auch keinen Gefallen mit, wäre nur mein Sport mein Fokus. Mhm. Weil das war so, das habe ich vor 2 Jahren mal so überlegt, boah, gehe ich jetzt nur auf Laufsport, mache ich nochmal YouTube, aber dann halt wirklich nur so eine Kategorie und weniger Maren, sondern mehr Thema.
Das so wie diese halt eine, diese, wie heißt diese, die ich immer, diese ganz berühmte, diese Sportübung macht.
Growing Ananas?
Nee, das ist so ein Frauenname.
Pamela Reif?
Ja.
Ach, die, ja genau. Die hat das schon, ja, ach so, ja, aber ähnlich. Also, ja, die
ist
hat
ein
das
Frauenname.
Pamela Reif. Die hat das ziemlich genau so dann gemacht, weil irgendwann musst du dann gucken, was verkaufst du jetzt hier als Produkt. Ja. Und dadurch, dass die sehr, glaube ich, international oder interkontinental groß wurde, dann kannst du ja gar nicht die Person so richtig sein, weil es gibt ja kulturelle Unterschiede, wie du wahrgenommen wirst. Offenheit ist ja auch nicht immer so akzeptiert überall. Und dann machst du ein Thema und da habe ich auch gedacht, boah, das wird es mir einfacher machen, weil dann hast du mehr persönlicheren, weniger persönlicheren Kram, der jeder über dich weiß. Aber hilft das den Menschen dann mehr? Geht so, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob meinen Sachen so hilft, aber ich möchte einfach so ich sein. Das ist mir irgendwie am entspanntesten. Und so kann ich dann auch, glaube ich, verschiedene Sachen nochmal machen. Außerhalb von irgendwelchen U-Bahn-Geschichten.
Eigentlich könnte ich jetzt noch diese ganzen Fragen stellen, willst du auch mal ins Fernsehen? Und so, aber eigentlich interessiert mich das nicht. So dieses,
ob man, keine Ahnung. Also ich, so, ja, wenn ich mich auf dem Screen nicht auch so unwohl fühle,
wie du Frühstücksfernsehen. Ich meine, ich häufiger bin ich ja zu sehen, aber da beim Frühstücksfernsehen hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie so, irgendwie so einen Einkaufsbeutel dahingestellt haben. Wirklich, so richtig krass. Ich dachte so, Hilfe. So, ja, also, aber so einer, wo so 7 Milchkartons drin sind und Äpfel. So.
Oh Gott.
Und war dann so ein bisschen, ich war wirklich überrascht da von diesem, aber naja, man muss sich auch an seinen eigenen Körper gewöhnen.
Ich lache jetzt nicht aus.
Nein.
Ich wirklich nicht aus, wenn du einfach, wie du das beschreibst. Ja, ich guck mal. So, könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, ich plane einfach gar nichts mehr. So Sachen kommen so spontan zu mir und mal schauen.
Cool.
Ich bin eh nicht zufrieden dann.
Ich bin eh nicht zufrieden. Das ist ein ganz tolles Schlusswort für dieses Gespräch. Maren, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.